Minuten sind wir schon so tief gesunken.«
Der große Mann starrte ihn böse an.
»Der Stahl ist gut.«
»Dieser Helm hat nichts Gutes an sich, genauso wenig wie die Männer, die ihn trugen«, entgegnete der rote Priester. »Sandok Legan war ein gequälter Mann und Rorge eine Bestie in menschlicher Gestalt.«
»Ich bin nicht wie Sie.«
»Warum präsentierst du dich der Welt dann mit ihrem Gesicht? Wild, zähnefletschend, verquer. Möchtest du so jemand sein, Zit?«
»Beim Anblick des Helms werden meine Gegner Angst bekommen.«
»Beim Anblick des Helms bekomme ich Angst.«
»Dann mach die Augen zu.«
Der Mann im gelben Mantel gab den anderen einen scharfen Wink.
»Nehmt die Hure!«
Brienne leistete keinen Widerstand. Die Männer waren zu viert und sie war schwach und verletzt und nackt unter dem Wollkleid. Sie musste den Kopf einziehen, um sich nicht zu stoßen, während sie durch den gewundenen Gang gingen. Der Weg stieg steil an und bog zweimal ab, ehe er in eine wesentlich größere Höhle voller Geächteter mündete. In der Mitte hatte man eine Feuerstelle ausgehoben. Die Luft war blau vom Rauch. Männer drängten sich an den Flammen und wärmten sich, denn es war kalt in der Höhle. Andere standen an den Wänden oder saßen auf Strohmatratzen. Auch einige Frauen waren anwesend und sogar ein paar Kinder, die hinter den Rockzipfeln ihrer Mütter hervorlugten. Das einzige Gesicht, das Brienne kannte, gehörte der langen Jane Heddle. Auf der anderen Seite der Höhle war ein Tisch in einer Felsspalte aufgebaut. Dahinter saß eine ganz in Grau gehüllte Frau, in Mantel und Kapuze. In den Händen hielt sie eine Krone, einen Bronzereif, der von Eisenschwertern umringt war. Diese Krone betrachtete sie, während ihre Finger über die kleinen Klingen strichen, als wolle sie die Schärfe prüfen. Unter der Kapuze glommen ihre Augen. Grau war die Farbe der schweigenden Schwestern, der Dienerinnen des Todes. Brienne lief es kalt den Rücken hinunter. »Steinherz!«
»Milady«, sagte der große Mann, »da ist sie.«
»Ja«, fügte der Einäugige hinzu, »die Hure des Königsmörders!«
Brienne zuckte zusammen.
»Warum nennt ihr mich so?« »Wenn ich einen Silberhirschen bekäme für jedes Mal, wenn ihr seinen Namen gesagt habt, wäre ich so reich wie eure Lannister-Freunde.«
»Das war nur, ihr versteht nicht.«
»Nein, wir verstehen nicht«, der große Mann lachte. »Ich denke doch, euch haftet der Gestank von Löwen an, Lady. Das stimmt nicht.«
Ein anderer Geächteter trat vor, ein junger Mann in schmierigem Schaffellwams. In der Hand hielt der Oathkeeper.
»Dies hier spricht gegen euch!«
Seine Sprache war durchzogen vom Akzent des Nordens. Er zog das Schwert aus der Scheide und legte es vor Lady Steinherz. Im Licht des Feuers schienen sich die roten und schwarzen Riffeln beinahe zu bewegen. Doch die Frau in Grau hatte nur Augen für den Knauf, einen goldenen Löwenkopf, dessen Rubinaugen leuchteten wie zwei rote Sterne.
»Und hier wäre noch etwas.«
Thoros von Myr zog ein Pergament aus dem Ärmel und legte es neben das Schwert.
»Es trägt das Siegel des Kindkönigs und sagt, der Besitzer sei in seinen Angelegenheiten unterwegs.«
Lady Steinherz schob das Schwert zur Seite und las den Brief.
»Das Schwert wurde mir aus gutem Grund überlassen«, sagte Brienne. »Sir James hat Catelyn Stark einen Eid geschworen.«
»Bevor seine Freunde ihr die Kehle durchgeschnitten haben, muss das gewesen sein«, sagte der große Mann im gelben Mantel. »Wir kennen den Königsmörder und seine Schwüre.«
»Es hat keinen Sinn«, begriff Brienne. »Mit Worten werde ich sie nicht umstimmen.«
Dennoch versuchte sie es weiter.
»Er hat Lady Catelyn ihre Töchter versprochen, aber als wir in King's Landing eintrafen, waren sie verschwunden. James hat mich ausgeschickt, um Lady Sansa zu suchen.«
»Und wenn ihr das Mädchen gefunden hättet«, fragte der junge Nordmann, »was solltet ihr dann mit ihm tun?
Es beschützen, es in Sicherheit bringen.«
Der große Mann lachte.
Sicherheit, wo ist das? In Kersas Kerker?
Nein.
Leugnet so viel ihr wollt. Dieses Schwert beweist, dass ihr lügt. Sollen wir etwa glauben, die Lannisters schenken ihren Gegnern Schwerter mit Gold und Rubinen? Oder der Königsmörder hätte euch aufgetragen, das Mädchen vor seiner eigenen Zwillingsschwester zu verstecken? Ich nehme an, das Papier mit dem Siegel des Kindkönigs tragt ihr nur für den Fall bei euch, dass ihr euch den Arsch wischen müsst. Und dann die Gesellschaft, in der ihr euch bewegt.
Der große Mann drehte sich um und winkte, woraufhin sich die Reihen der Geächteten teilten und zwei weitere Gefangene nach vorn gebracht wurden.
»Der Junge war Knappe des Gnoms, Milady«, erklärte er Lady Steinherz. »Der andere ist einer der Ritter des verfluchten Randall Tarly.«
Heil Hand hatte man so übel geprügelt, dass man sein verschwollenes Gesicht kaum noch erkennen konnte. Er taumelte, als sie ihn voranschoben, und wäre beinahe gestürzt. Podrick stützte ihn am Arm.
»Sir«, sagte der Junge kläglich, als er Brienne sah, »Milady, meine ich, es tut mir leid.«
»Du brauchst dich nicht zu entschuldigen.« Brienne wandte sich an Lady Steinherz.
»Welche Treulosigkeit ihr mir auch immer zur Last legen mögt, Milady, Podrick und Sir Heil haben sich nicht daran beteiligt.«
»Sie sind Löwen«, erwiderte der Einäugige. »Das genügt, ich bin dafür, sie zu hängen. Tarly hat schon 20 von uns aufgeknüpft, es ist längst überfällig, ein paar von seinen Männern zu hängen.«
Sir Heil schenkte Brienne ein schwaches Lächeln.
»Milady«, sagte er, »ihr hättet mich heiraten sollen, als ich bei euch um eure Hand angehalten habe. Jetzt werdet ihr vermutlich als Jungfrau sterben und ich als armer Mann.«
»Lasst sie ziehen«, flehte Brienne.
Die Frau in Grau antwortete nicht. Sie betrachtete das Schwert, das Pergament, die Krone aus Bronze und Eisen. Schließlich griff sie sich unter das Kinn und umfasste ihren Hals, als wollte sie sich selbst erwürgen. Stattdessen sprach sie mit gebrochener, stockender, gequälter Stimme. Die Laute schienen aus ihrer Kehle zu kommen, krächzend und keuchend und röchelnd. Die Sprache der Verdammten.